Willkommen.
Sie haben Post.
Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Folge 5. Die Fließgeschwindigkeit der Weser beträgt durchschnittlich 4,5 Kilometer pro Stunde. Wasser aus der Schleuse des Weserwehrs braucht bis Fegesack knapp 6 Stunden. Mit dem Auto vom Bremer Hillmannplatz bis zum Fegesacker Hafen sind es weniger als 30 Minuten. Dass sich Kriminalhauptkommissarin Inga Lührsen mit der Tochter des in der Weserschleuse ums Leben gekommenen Wolfgang Raupach auf den Weg nach Fegesack gemacht hat, hängt mit dessen Schreibmaschine zusammen. Als die beiden Frauen die Bremer Zweitwohnung des Verstorbenen betreten hatten, war die Schreibmaschine auf dem Tisch vor der Balkontür der Tochter sofort aufgefallen. Auf der hat er vor 40 Jahren geschrieben, sagt Christina Raupach und streicht mit den Fingern über die oberste Tastenreihe. Das ist eines seiner ersten Rätsel, an das ich mich erinnere. Da ging ich schon zur Schule. Er gab mir einen Zettel und sagte, das hier gibt's irgendwo in diesem Zimmer. Das war damals noch in unserem alten Hasteter Haus, nicht weit vom Weserwehr. Und? Fragt Inga Lührsen. Es war eine Buchstabenreihe. Q, W, E, R, T, Z, U, I, O, P, Ü. Querzuipü. Ich habe ewig gebraucht, die zu finden. Hat er damit seine Skripte geschrieben? Damals immer, es gab doch noch keine Computer. Seine Buchskripte sahen immer aus wie Stapel zerfledderter Papierstreifen, kurz, überlang. Er arbeitete mit Schere und Kleber, um Textstellen auszutauschen, neue einzufügen. Aber jetzt steht sie hier als Statement. Als was? Als Statement für einen Witz. Wir haben uns darüber totgelacht, als er es mir beim Skypen erzählte. Nach den Enthüllungen der diversen US-Spionageaktivitäten hatte der NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag erwogen, auf mechanische Schreibmaschinen umzusteigen. Der Versuch, eine Überwachung des Gremiums zu erschweren, könne allerdings nach hinten losgehen. Auch Schreibmaschinen seien in der Vergangenheit Opfer von Spähangriffen geworden. Er erzählte von einem NSA-Dokument aus dem Jahr 2007, das anschaulich zeigte, wie sowjetische Geheimdienste die Schreibmaschinen der US-Botschaft in Moskau bereits in den 1970er Jahren verwanzt hatten. Nachdem die NSA 1983 von befreundeten Diensten Hinweise auf mögliche Wanzen in Bürogeräten erhalten hatten, sei das Projekt Gunman begonnen worden, mit der gezielten Untersuchung der Schreibmaschinen in der US-Botschaft in Moskau. In den verschiedenen Modellen der elektrischen Kugelkopfschreibmaschinen vom Typ IBM Selectric hatten die NSA-Experten dann ausgefeilte Abhörmechanismen gefunden, die das Geschriebene nahezu zeitgleich per Funk weitergaben. Sie beide haben über Skype kommuniziert, das wissen wir schon aus seinem Buchkapitel. Aber wir haben keinen PC gefunden, kein Notebook, kein Tablet, weder in Krähenhorst noch hier. Sein Notebook ist bei Hassan Ahmad. Wo? In Fegesack. Die Düne in Bremen-Fegesack, Ortsteil Grohn, ist eine Großwohnanlage und gehört zu den bedeutenden Bremer Bauwerken. Grohn ist mit 6200 Einwohnern ein Ortsteil des Stadtteils Fegesack. Als traditionelles Arbeiterquartier war Grohn früher überwiegend von kleinteiliger Siedlungsbebauung geprägt. Auf dem ehemaligen Gelände der norddeutschen Steingutfabrik war eine Großwohnanlage mit 730 Einheiten geplant. Realisiert wurden von 1969 bis 1973 von der Bremer Treuhand nur der erste und der zweite Bauabschnitt der Großwohnanlage Groner Düne an der Grenze zwischen Gron und Fegesack in der Nähe zum Bahnhof Fegesack, zum Einkaufszentrum Hafenhöft und zum Fegesacker Hafen sowie zur Weser und zur Lesum. Der Architekturführer Bremen schrieb dazu: In der stadträumlichen Wirkung des Bauwerks dominiert vor allem die Silhouette, die sich treppenartig hochstaffelt bis auf 16 Etagen, bekrönt von der Dachheizzentrale. Der Bau zeichnet damit übersteigert die natürliche Topographie nach. Allerdings steht die architektonische Qualität des weißen Riesen in keiner Relation zu seinem städtebaulichen Gestus. Die Fertigstellung der ersten beiden Bauabschnitte muss wie ein heilsamer Schock gewirkt haben. So gesehen bleibt die Groner Düne ein warnendes Wahrzeichen. Der Strukturwandel und der Niedergang der Vulkanwerft in Fegesack verursachten einen wirtschaftlichen Abschwung. Dies hatte auch erhebliche Auswirkungen auf die Mieterschaft in der Groner Düne. Deshalb galt das Wohngebiet schon Mitte der 1980er Jahre als Quartier mit besonderem Entwicklungsbedarf. Von 1984 bis 1990 wurden in Teilbereichen der Groner Düne Nachbesserungsprojekte durchgeführt. Um die Negativentwicklung zu stoppen, nahm 1999 Bremen die Anlage in das kommunale Förderprogramm Wohnen in Nachbarschaften auf und setzte für Gron ein Quartiersmanagement ein. Mit umfangreichen Sanierungen von 1998-99 an sollte der Niedergang der Wohnanlage aufgehalten werden. Seit 2005 ist der Ortsteil Gron im Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt. Die Groner Düne blieb jedoch in der Kritik mit Formulierungen wie: Integrationsprojekt in Groner Düne gescheitert, Radio Bremen vom 17. Februar 2014. Die Groner Düne in Bremen-Nord ist ein sozialer Brennpunkt, Weser-Kurier vom 20. Mai 2014. Nach dem Ankauf des größeren Teils der Groner Düne mit 422 Wohnungen hat 2014 der Immobilienkonzern Grand City Property aus Zypern auch den zweiten Teil der Hochhaussiedlung mit 150 Wohnungen von einem niederländischen Unternehmen erworben. Der Konzern verwaltet damit insgesamt 572 Wohnungen. Heute leben hier knapp 1700 Menschen. 87% davon haben einen Migrationshintergrund. Bausünde, Saubünde, auf Wiedersehen, sauf Wiedersehen, Wortspiele, die Vater mit mir machte, als ich klein war. Christina Raupach sitzt mit Inga Lührsen auf den Steinstufen am Fegesacker Hafen unter einer Reihe von Bronzefiguren, die mit klobigen Ferngläsern offenbar Orientierung suchen und dabei in verschiedenste Richtungen blicken. Hinter dem Bahnhof türmt sich der Konfliktherd Groner Düne. »Ich bin ja froh, eine Polizistin dabei zu haben, wenn wir da gleich reingehen.« Die Raupach-Tochter weist auf die Schlagzeile der Lokalzeitung, die sie aus der Hotellobby mitgenommen hat. »Clan-Gewalt ebbt nicht ab. Bei Fehden zwischen Clans ist die Polizei oft machtlos. Am Wochenende hat ein Aufmarsch von 20 bis 30 Personen vor der Groner Düne zwar für ein Polizeiaufgebot gesorgt, was hinter den lautstarken Drohungen gegen einzelne Bewohner des Wohnkomplexes steckte, war auch am Dienstag noch offen. Zumindest gab es von offizieller Seite keine Mitteilungen zu den Hintergründen. Nach nicht bestätigten Informationen der Norddeutschen ging es um eine nicht bezahlte Drogenlieferung. Die Rede ist von mehreren Kilo Rauschgift. Die Polizei ließ dies auf Nachfrage offen. Bausünde, Saubünde, sagt Kriminalhauptkommissarin Lührsen. Der Buchstabentausch führt zu passender Alliteration. Klamme Kasse kostet Kommune keine kriminelle Kleinigkeit.
Wow, sagt Christina.
Kann ich auch. Londoners languish in legally lamentable lodging. Oder Londoner leben legal leider lausig. Die Realität, London ist bei Anlegern so begehrt wie nie. Ausländische Milliardeninvestitionen fließen in immer größere Städtebauprojekte. Derweil wird der soziale Wohnungsbau runtergeschraubt. Selbst Normalverdiener leiden unter Wohnungsnot. Sie wendet sich dem Anlass ihres Besuches in Fegesack zu. Ich habe Hassan Ahmad nie persönlich getroffen, aber er ist Bauingenieur und da haben wir beide was zu tun gekriegt durch meinen Vater. Er ist mit ihm eines Morgens vor der Bremer Wohnung zusammengestoßen. Als er aus dem Haus kam, kippte der ihm einen Becher Kaffee über die Jacke. Daraus ist eine Bekanntschaft entstanden, die er sozusagen an mich in London weiterreichte. So kam sein Notebook hierher. Hassan Ahmad ist von seinem Job als Sicherheitsmann an einer Baustelle des Bremer Hillmannplatzes mit der Bahn pünktlich nach Fegesack zurückgekehrt. Das Beste an seinem Einzimmer-Apartment in der Groner Düne zeigt er zuerst. Der Blick über den Hafen und auf die den Strom kreuzenden Autofähren. Weil Christina Raupach, eine Kommissarin, in ihrer Begleitung angekündigt hat, hält er das Dokument mit seiner Aufenthaltserlaubnis bereit. Er ist ein zurückhaltender Mann und er ist 31 Jahre alt, wie aus dem Papier hervorgeht. Der Raupach-Tochter hat er noch an der Tür kondoliert und sich, wie Inga Lührsen bemerkt, im Umdrehen Tränen aus den Augen gewischt. Ich kam allein im Dezember 2006 nach Deutschland. Da waren es noch knapp 6 Jahre bis zur kompletten Zerstörung von Aleppo. Dort hatte ich den Bachelor als Bauingenieur gemacht. Sie haben aber schon sehr gut Deutsch gelernt, sagt die Kriminalhauptkommissarin, die sich mit der Aufenthaltserlaubnis in der Hand nicht wohlfühlt. Dort steht, dass der Aufenthaltstitel Anfang April 2016 abläuft. Aber der bewaffnete Konflikt in Syrien hat doch erst im Frühjahr 2011 begonnen, sagt sie. Es war auch nicht der Krieg. Meine Familie ist in den Irak geflohen, weil wir gehören zu einer muslimischen Glaubensrichtung, die im Panjab in Nordindien vor etwa 120 Jahren begründet wurde. Wir Ahmadis glauben, dass der Gründer Mirza Ghulam Ahmad, der von Gott verheißene Erneuerer des Islam war, ja sogar der erwartete Messias. Jedenfalls ist das der althergebrachte Glaube meiner Eltern, meiner Onkeln, meiner Tanten. Aber sie sind nicht Inder. Nein, meine Nationalität ist arabisch, aber meine Muttersprache ist kurdisch. Da hatten wir in Syrien gleich 2 Probleme. Durch unsere Glaubensansichten gerieten wir ins Abseits. Von orthodoxen Muslimen werden wir als außerhalb des Islam stehend betrachtet. Allgemein ist ja nach deren Überzeugung Muhammad der letzte Prophet. Aber schlimmer war der Umgang mit uns Kurden. Deshalb ging meine Familie ins kurdische Gebiet des Irak. Und da kam sie später, wie sagen sie auf Deutsch, vom Regen in die Traufe. ISIS? Hassan Ahmad nickt. Und 2006, wie kam sie nach Deutschland? Die Ahmadis sind seit langem missionarisch in Deutschland aktiv und haben insgesamt 3 deutsche Koranübersetzungen veröffentlicht, darunter schon 1939 den Berliner Koran von einem Gelehrten des Lahori-Zweiges unseres Glaubens. Diese Koranausgabe war nicht nur die erste deutsche Koranübersetzung eines Muslims, sondern auch der erste arabisch-deutsche Korandruck. Die Lahori Ahmadiyya-Gemeinde besitzt noch heute die Moschee in Berlin-Wilmersdorf. So war das. Zuerst ging ich also nach Berlin, da war ich kein Flüchtling. Ich kehrte sogar wieder nach Hause zurück. Aber dann kam ISIS. Nicht die ISIS der ägyptischen Mythologie, in der sie die Göttin der Geburt, der Wiedergeburt und der Magie war, aber auch Totengöttin. Anfangs hieß dieser neue Todesgott nur IS, der Islamische Staat, Ad-Daula al-Islamia. Das ist eine seit 2003 aktive dschihadistisch-salafistische Terrororganisation. Seit Juni 2014 nennt sie sich Islamischer Staat im Irak und in Syrien, eben mit der Abkürzung ISIS. 2006 war abzusehen, dass wir dort im kurdischen Gebiet des Irak in Lebensgefahr geraten würden. Die Familie schickte mich zurück nach Deutschland. Ich sollte ihre Flucht vorbereiten. Aber sie konnte nicht mehr fliehen. Hassan Ahmad wendet sich ab und schaut aus dem Fenster. Wissen Sie, mein Bruder hatte ein Tablet. Das war sein ganzer Stolz. Ich hatte es aus Deutschland mitgebracht. Und anfangs konnte ich ihn hin und wieder von einem Internetcafé aus erreichen. Wir konnten uns nicht sehen. Diese Tablets damals, die hatten noch keine Kamera. Und ich konnte mir hier keins leisten. Also kam ich auf die Idee, ihm die Adresse von der Live-Web-Kamera da drüben zu schicken. Hassan Ahmad weist über den Hafen. Die Stadtgarten kämen da in der Signalstation, blickt weserabwärts in nördliche Richtung. Im Vordergrund befindet sich ein Anleger für Personenschifffahrt. Am Horizont liegen die Werfthallen der Lürsenwerft, ein Aussichtsturm und die aufgegebene gläserne Werft. Auf diese Landebrücke stelle ich mich einmal in der Woche zu einem festgelegten Zeitpunkt und winke. Ich winke und winke. Ich habe seit einem Jahr nichts mehr von meiner Familie gehört. Er wendet sich um und sieht Christina Raupach an. Und dann stieß ich mit ihrem Vater zusammen und bekleckerte ihn mit meinem Coffee to go. Er gießt Saft in zwei Gläser und bietet diese an. Die beiden Frauen akzeptieren. Dann hat er mich eines Tages nach Dienstschluss abgeholt von meiner Baustelle und mitgenommen zum Rathaus, zu den Bremer Stadtmusikanten. Hassan, sagte er, sieh dir die vier an, was fällt dir auf? Da wusste ich noch nichts von dem Märchen. Ich habe mir den Esel angesehen, den Hund, die Katze, den Hahn. Da konnte ich erst mal nichts mit anfangen. Das sind vier Flüchtlinge, hat er gesagt. Alle vier sollten sterben, weil sie schon zu alt waren, um noch ihren Job zu machen. Ihre Besitzer hatten keine Lust, sie noch weiter durchzufüttern. Da sind sie abgehauen. Sie sagten einander, etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Kein Mensch weiß, weshalb sie nach Bremen wollten. Sie sind hier auch nie angekommen. Sie fanden ein Haus im Wald, aber da waren Räuber drin. Die haben sie vertrieben. Und weißt du, wie sie das gemacht haben? Guck sie dir an. Ich habe also wieder geguckt. Und ich sagte, ich bin ja Bauingenieur. Die haben sich jedenfalls richtig gestapelt. Andersherum wäre es keine so gute Idee gewesen. Die haben sich gemeinsam groß gemacht, richtig. Und sie haben verstanden, dass dafür die Starken die Schwächeren tragen müssen. Und noch was. Bei uns gibt es das Sprichwort wie Katz und Hund sein. Wir sagen, dass sich zwei nicht ausstehen können. Aber nun guckt noch mal hin. Der Hund leiht seinem Rücken der Katze, die Katze ihren dem Hahn. Das ist es, was uns die Geschichte von den Bremer Stadtmusikanten erzählen will und was hier für alle Welt eigentlich dazugeschrieben gehört. Nicht Buten und Binnen, Wagen und Winnen, wie es sich da drüben auf der anderen Seite vom Marktplatz die Bremer Handelsleute haben einmeißeln lassen. Nein, Binnen und Buten, Heimat der Guten vielleicht? Weißt du was, ich glaube, das Märchen ist gar kein Märchen. Die Pfeffersäcke in dieser Stadt haben nie gemerkt, dass sie sich an der Ecke von ihrem Rathaus ein Symbol hingestellt haben, das zeigt, wie man Räuber vertreiben kann. Ich habe natürlich nicht verstanden, was ein Pfeffersack ist. Ihr Vater hat gesagt, als Pfeffersäcke wurden hanseatische Händler verspottet, reiche Kaufleute, die ihren Wohlstand mit Gewürzen aus Übersee gemacht hatten. Im Mittelalter gab es für solche Gewürze wohl den zusammenfassenden Namen Pfeffer. Aber sei vorsichtig mit dem Ausdruck Pfeffersack. Gerade hier in Bremen, riet mir ihr Vater. Bis heute wird Pfeffersack meistens abfällig verwendet, für reiche, rücksichtslos, nur auf Geld und Macht bedachte Menschen. An die Polizeibeamtin gewandt, sagt er, bei Herrn Raupach war von diesem Gespräch bei den Stadtmusikanten hängen geblieben, dass ich Bauingenieur bin. Eines Tages kam er zur Baustelle, wo ich meinen Dienst als Security-Mann schiebe. Er sagte: »Meine Tochter ist Architektin, aber die lebt in London. Ich habe einen Architektenjob, den du als Bauingenieur genauso gut erledigen kannst.« »Ja«, sagt Hassan Ahmad, »so kam ich zu diesem Notebook hier.« »Das würden wir uns gerne ausleihen«, sagt Inga Lürsen. Das Notebook landet am folgenden Tag bei Kriminalassistent Carlsen. »Auswerten«, bittet ihn seine Chefin. »Da müssen Bauzeichnungen drauf sein von einem Bauvorhaben in Krähenhorst.« Sie lässt Carlsen damit allein und erklärt dem Kollegen Stedefreund, was das Ergebnis ihres Fiegesack-Besuches ist. Wolfgang Raupach habe den gegenwärtig mit beschränkter Aufenthaltsgenehmigung auf einer Baustelle am Hillmannplatz als Sicherheitsmann beschäftigten Syrer Hassan Ahmad mehrmals nach Krähenhorst mitgenommen. Beide hätten sich angefreundet und dabei habe Raupach erfahren, dass Hassan Ahmad in seiner Heimat Bauingenieur war. Raupach habe sich wohl bei der Insolvenzverwaltung des Krähenhorster Kurhauses als Investor ausgegeben und so für eine architektonische Bestandsaufnahme die Schlüssel nicht zum Hotel, sondern zum gegenüberliegenden Kurmittelhaus erhalten. Das sei ein neueres Gebäude mit vielen Räumen, sogar mit einem kleinen Heilbad. Dieses Gebäude, so habe Hassan Ahmad erzählt, sollte er im Auftrag Raupachs darauf prüfen, ob es sich durch Umbau für ein komfortables Flüchtlingsheim eigne. Kriminalassistent Stedefreund schnappt nach Luft. Raupachs Akte Tatort Krähenhorst. Aber will er fortfahren? Doch Inga Lürsen unterbricht. Hassan Ahmad bekam Raupachs Notebook, um an dem Projekt zu arbeiten. Dann brachte Raupach ihn in Kontakt mit seiner Tochter in London. Die beiden hatten wohl einen regen Austausch via Internet. Christina Raupach hat berichtet, dass sie schon ziemlich weit gekommen waren. Aber, unterbricht jetzt Stedefreund die Kollegin, da war ein Inder mit einem Mercedes am Kurhaus. Und so kommt es endlich zu einem ersten Austausch nicht offiziell erworbener Erkenntnisse, wobei Kriminalassistent Carlsen außen vor bleibt und es für ihn noch immer keine Gelegenheit gibt, die Ergebnisse seiner privaten Erkundungen als fallrelevant einzubringen. Er wird sich auftragsgemäß um das Notebook kümmern und Kriminalhauptkommissar Stedefreund fährt nach Krähenhorst, um beim Holländer nachzufragen. »Wenn Sie heute nicht gekommen wären«, sagt der Holländer und stellt in seinem realen Büro hinterm Pferdestall eine Flasche Geneva mit zwei Gläsern auf den Tisch, »wäre ich morgen in Bremen gewesen. Es brudelt nämlich unterm Landvolk«, sagt er. »Der Inder«, fragt Kriminalhauptkommissar Stedefreund und kippt den ersten Geneva. 5 Stunden später ist er für den Holländer Niels und der für ihn Cornelis. Weitere 5 Stunden später rollt der Cornelis dem Niels ins Büro hinterm Pferdestall ein Klappbett. Aber Kriminalhauptkommissar Stedefreund hat seine Notizen beisammen, als er ins Büro an der Bremer Domsheide zurückkehrt. »Es brodelt unterm Landvolk«, berichtet er nüchtern. »Und dabei geht's gar nicht mehr um Asylantenflut.« Stedefreund ist bemüht, für seinen ausgedehnten, 1,5-tägigen Landausflug Plausibilität herzustellen, indem er sein Rechercheergebnis quasi thrillerhaft aufbereitet. Das ist Kriminalhauptkommissar Stedefreunds Landkrimi-Erzählung. Es gibt dort auf dem Lande zwei Entscheidungsstrukturen. Neben der offiziellen, lokal politisch gesteuerten Verwaltung eine informelle Hierarchie. Die rankt sich um die alteingesessene Familie Klein. Der gehörten mal so ziemlich alle Strukturen der Gegend, von einer Wassermühle mit Sägewerk über Spargelfelder, Sandgruben, Fischteiche bis hin zu einem Freizeithafen an der Weser. Diese feudale Zeit ist vorbei und Pitt Klein, das nominelle Oberhaupt des Familienclans, fand Beschäftigung in der offiziellen, lokal politisch gesteuerten Verwaltung, natürlich in einer Leitungsposition. Er war zuständig für die Müllentsorgung im Landkreis. Da hat es mal vor vielen Jahren einen Skandal gegeben mit Giftablagerungen auf einer kommunalen Müllkippe. Aber im Lokalfernsehen machte er eine gute Figur, keiner nahm ihm etwas übel. Nun aber lockte die große Welt. Ein Aufsichtsratsvorsitz in der hannoverschen Zentrale eines weltweit operierenden Konzerns. Und der gehört dem Inder mit dem Mercedes, unterbricht Inga Lührsen. Pointenkiller, beschwert sich Nils Stedefreund und fährt fort. Pitt Klein ging in den Vorruhestand und ließ sich anheuern. Der Konzern mit deutschem Sitz in Hannover hat seine Finger in einer kaum übersichtlichen Zahl eigener Unternehmen sowie Beteiligungen in aller Welt. Das reicht von Bulgarien bis China. Und ja, Eigentümer ist ein seit 30 Jahren in Deutschland tätiger Inder. Dessen Interessen wiederum reichen vom elektrobetriebenen Moped über Forschungen für Materialien zur Herstellung neuartiger Solarmodule und über Beteiligung an Technologiesystemen für Low-Orbit-Satelliten bis zur Förderung indischer Ayurveda-Kultur in der norddeutschen Provinz. Ayurveda? Fragt Kriminalassistent Carlsen. Mit einem Lebensstil nach ayurvedischen Prinzipien könnten Sie innerhalb kürzester Zeit Ihre Vitalität und Lebensfreude nachweislich erhöhen, Kollege Carlsen. Die ayurvedische Gesundheitsberatung, Kräuteranwendungen, Nahrungsergänzungen, Reinigungsverfahren, Massagen, Yoga, Meditation und Entspannung würden Sie auf Ihrem Weg zu Ihrem wahren Potenzial unterstützen. Wörtlich übersetzt bedeutet Ayurveda Lebensweisheit oder Lebenswissenschaft. Der Begriff stammt aus dem indischen Sanskrit und setzt sich zusammen aus den Wörtern Ayus, das heißt Leben, und Veda, das heißt Wissen. Das hat alles Ihr Hilfs-Sheriff in Krähenhorst herausgefunden, fragt Inga Lührsen. Ich nehme an, Geneva gehört nicht zu einer Ayurveda-Kur? Und Kollege Stedefreund merkt zu spät, dass er automatisch genickt hat. Und was bitte ist daran interessant für unseren Fall? Aus dem Kurhaus soll ein Ayurveda-Zentrum werden. Pitt Klein hat dafür gesorgt. Das sagt der Holländer. Der hat bei Klein nachgefragt, in seiner Eigenschaft als Mitglied im Beirat für die Dorferneuerung. Antwort: Da wäre kein Bankkredit nötig, der Inder zahle alles bar, auch wenn es 1 Million kosten würde. Wobei, den heruntergekommenen Bau kriegt er möglicherweise für einen symbolischen Euro. Und eine Partnerschaft mit einer der angesehensten indischen Ayurveda-Schulen ist schon vereinbart. Das heißt, ein Flüchtlingsheim in Krähenhorst wäre was? Ein Investitionshindernis, weiß auch Kriminalassistent Carlsen einzuschätzen. Und wer plante dieses Hindernis? Raupach. Sie hörten die Folge 5 von Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt.